Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rudde, guten Morgen. In Europa heute geht es gleich zunächst um die Skandale des Heinz-Christian Strache. In Österreich startet der Untersuchungsausschuss zur sogenannten Ibiza-Affäre. Anschließend berichten wir aus Finnland, das als Vorreiter gilt bei der Bekämpfung falscher Behauptungen im Internet. Und abschließend lernen wir Rocco Casalino kennen, den wohl einflussreichsten Strippenzieher der italienischen Politik. Es war der wohl verhängnisvollste Abend in der Karriere des österreichischen Politikers Heinz-Christian Strache. 2017 wurde der damalige Chef der rechtskonservativen Partei FPÖ auf Ibiza heimlich dabei gefilmt, wie er sich mehr als nur offen zeigte für korrupte Handlungen. Gegenüber einer bis heute gesuchten Frau, die sich als Nichte eines russischen Oligarchen ausgab, stellten Strache und sein Vertrauter Johann Gudenus unter anderem staatliche Aufträge in Aussicht im Gegenzug für Großspenden an die FPÖ. Kurz darauf kam die Partei an die Regierung zusammen mit der ÖVP. Diese Koalition zerbrach dann, nachdem das Ibiza-Video im Mai 2019 veröffentlicht worden war. Strache trat als FPÖ-Chef und als Vizekanzler zurück. Ab heute befasst sich in Österreich ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss mit der Ibiza-Affäre. Strache und Gudenus sollen aussagen. Und zuhören wird Ihnen unsere Korrespondentin Andrea Beer. Sie habe ich kurz vor dieser Sendung am Parlament in Wien erreicht und um eine Einschätzung gebeten, auf welche Fragen sich Strache und Gudenus heute einstellen müssen.
Also Sie müssen sich sicherlich einstellen auf Fragen nach der Parteienfinanzierung durch Unternehmen oder durch Privatpersonen. Es steht ja die Frage im Raum, beziehungsweise der Vorwurf, war Politik von Herrn Strache käuflich? Und zwar konnte man eben FPÖ-nahe oder FPÖ-Ex-Politiker in Unternehmen holen und bekam im Gegenzug eben Gesetze, die einem gepasst haben könnten. Das ist eine Frage, die sicherlich im Raum steht. Dann geht es darum, dass eben Herr Strache auf dem Video oder auf den Auszügen des Videos Interesse hatte, dass die Oligarchennichte, die vermeintliche, die Kronenzeitung kauft, kritische Journalisten dann entlässt und die FPÖ hochschreiben würde. Man muss sich immer noch mal klar machen, Herr Strache war damals Oppositionspolitiker und untersucht wird eben jetzt auch die Frage, ob er eben dann als Vizekanzler bzw. FPÖ-Chef als Teil der ÖVP-Regierung diese Vorwürfe, diese Sachen, die er auf dem Video hat erkennen lassen, umgesetzt hat. Das ist die Frage, um die es geht. Also war er käuflich.
Gibt es denn dafür schon Anzeichen?
Also es gibt ja diverse Ermittlungen, die infolge des Ibiza-Videos ausgelöst wurden und da gibt es auch Ermittlungen gegen Herrn Strache persönlich. Er ist ja als FPÖ-Chef, Sie haben es gesagt, zurückgetreten. Er ist auch aus der FPÖ ausgetreten und es gibt Ermittlungen gegen ihn, die sind sehr, sehr zahlreich. Insgesamt gibt es 35 Ermittlungen. Gegen ihn wird unter anderem ermittelt wegen Spesenveruntreuung angeblicher und jetzt kommen eben auch, weil er Feinde natürlich jetzt hat in seiner alten Partei der FPÖ, kommen immer wieder Sachen ans Licht, dass er zum Beispiel offen gewesen sei, Gesetze zu ändern, zum Beispiel jetzt für eine Privatklinik, dass sie an öffentliche Gelder kommt. Und solche Sachen haben sich wirklich aneinandergereiht und die Vorwürfe gegen ihn sind in dieser Richtung wirklich massiv, die Ermittlungen aber noch nicht beendet.
Das besagte Video, das ist ja mehrere Stunden lang doch öffentlich bekannt, sind nur einige Minuten bisher. Was könnte es dem Untersuchungsausschuss bringen, das ganze Material sehen zu können?
Also ich denke, die Abgeordneten im Untersuchungsausschuss wollen und müssen sich tatsächlich auch selbst ein Bild machen. Denn diese 7 Minuten, die wir alle kennen, die wurden ja ausgewählt von den Journalisten der Süddeutschen Zeitung und des Spiegel. Natürlich professionell ausgewählt, weil sie gesagt haben, was ist jetzt wirklich relevant aus unserer Sicht. Das bedeutet ja aber nicht, dass ein Untersuchungsausschussabgeordneter vielleicht einen Ansatz finden könnte oder eine Fragestellung haben könnte, die für ihn relevant ist, die jetzt journalistisch im öffentlichen Interesse nicht vergleichbar relevant gewesen ist vor der Veröffentlichung. Also deswegen wollen die Abgeordneten das unbedingt sehen und sie fühlen sich auch sehr zurückgesetzt, denn das Video wurde schon, beziehungsweise eine Kopie des Videos, wurde schon Ende April gefunden von der Polizei und sie haben es immer noch nicht zu sehen bekommen und die FPÖ hat zum Beispiel deswegen gefordert, der Untersuchungsausschuss müsse verschoben werden, weil das sei ein Unding. Aber im Moment wird eben eine Abschrift gemacht und es werden Persönlichkeitsrechte geprüft. Also das ist noch ein Streitpunkt, aber irgendwann werden die Untersuchungsausschussabgeordneten dieses Video gesehen haben.
Dieses Ibiza-Video und die Folgen daraus, die waren ja wirklich eine Zäsur für Österreich. Abgesehen von der Regierungsumbildung, welche Konsequenzen hat der Skandal bereits gehabt?
Also es ist wirklich so umfassend gewesen und hat die Republik ja tatsächlich auf den Kopf gestellt. Die politischen Konsequenzen, da wünschen sich Kritiker eigentlich, dass sie noch viel, viel, viel größer sind. Es wurde zum Beispiel eine Reform der Parteienfinanzierung gemacht. Die geht aber aus Sicht der Kritiker gar nicht weit genug. Da ist zum Beispiel die Rolle des Rechnungshofs ganz wichtig, dass er Einblick hat in die Spendenpraxis. Die aber hat er noch nicht ausreichend aus Sicht von Kritikern. Dann Korruptionsgesetzgebung sollte sich ändern aus Sicht von vielen. Also das hoffen eben viele, dass dieser Untersuchungsausschuss jetzt auch eine Art politische Handlungsanweisung geben kann oder politische Ergebnisse geben kann, dass es bessere Korruptionsbekämpfung im Sinne von Verflechtung von Politik und Gesellschaft in Österreich gibt. Es gibt natürlich auch noch die ganze Auswirkung im kulturellen, gesellschaftlichen Bereich, also Theater, Ausstellungen, Kabarett. All das ist auch in Österreich durchtränkt von dieser Ibiza-Affäre. Also allein die Redewendung zack, 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 mit der Herr Strache kritische Journalisten feuern wollte, die kennt nun wirklich jeder. Und dann ein Punkt vielleicht noch, muss man sich auch die Zeugenliste auf den Mund zergehen lassen. Also 24. Juni wird Bundeskanzler Sebastian Kurz vorgeladen sein, denn diese Verflechtungen betreffen ja nicht nur die FPÖ, sondern alle Parteien, die lange in der österreichischen Politik sind, vielleicht mit Ausnahme der kleinen Parteien.
Nochmal zurück zu Herrn Strache. Die Vorwürfe aus der Ibiza-Affäre, die sind ja nicht die einzigen gegen ihn. Er soll zum Beispiel auch eine antisemitische Widmung in ein Buch geschrieben haben, woran er sich nach eigener Aussage nicht erinnern kann. Und er soll Parteigelder der FPÖ in die eigene Tasche gesteckt haben, was er bestreitet. Für eine neue, nach ihm benannte Partei will er im Herbst trotzdem bei der Wiener Landtagswahl antreten. Wieso ist seine politische Karriere eigentlich nicht längst vorbei?
Das ist eine sehr gute Frage, die sich auch in Österreich viele stellen. Aber er hat eben einen harten Kern von Anhängern. Er hat sich als Opfer inszeniert von Anfang an. Er hat ja gesagt, dass er unter Drogen gesetzt worden sei, dass er betrogen worden sei, dass er niemals zu Korruption aufgefordert hätte. Also er inszeniert sich sehr stark als Opfer. Das ist aus seiner Sicht auch ganz logisch. Ich nehme nicht an, dass er diese Strategie ändern wird. Und er hat einen harten Kern von Anhängern. Und wenn er jetzt bei der Wien-Wahl antritt im Herbst, dann vermuten auch viele, dass er schon auch wieder Abgeordneter werden könnte. Aber grundsätzlich gehen doch die meisten davon aus, dass seine große politische Karriere vorbei ist. Also auch in der FPÖ ist er nicht mehr willkommen, denn die möchten natürlich alles tun, um diese Geschichte abzustreifen und einfach nur Herrn Strache anzulasten.
Frau Beer, jetzt ganz kurz, bevor der Untersuchungsausschuss im Parlament startet. Wie nehmen Sie die Atmosphäre vor Ort wahr? Was liegt da in der Luft und wie kann das Ganze überhaupt stattfinden, trotz Corona?
Also es gibt einfach die Abstandsregeln. Wir gehen nachher rein und werden Fieber gemessen bekommen. Wir haben Arbeitsplätze, die voneinander entfernt sind. Also da hat man einfach so die inzwischen eigentlich fast üblichen Abstandsregeln, die eingehalten werden. Und ansonsten ist es einfach eine interessierte, politisch interessierte, gesellschaftlich wichtige, relevante Sache, dieser Untersuchungsausschuss. Und ich denke, wir werden sehr, sehr viel hören, auch über grundsätzliche Dinge. Wie wird in Österreich Politik gemacht? Wie wird Politik betrachtet? Und wird das am Ende tatsächlich in eine Gesetzgebung umgemünzt? Möglicherweise, das kann ja nur eine Anregung sein. Der Untersuchungsausschuss ist ja kein Gericht, sondern er macht eine politische Bestandsaufnahme und sucht die politisch Verantwortlichen. Aber es wird sicher heiß hergehen im Untersuchungsausschuss, denn dieses Thema ist einfach so umstritten, dass es dort sicherlich, sagen wir mal, heftige Momente geben wird.
In Österreich beginnt der Untersuchungsausschuss zur Ibiza-Affäre. Was zu erwarten ist, hat uns Andrea Beer in einem Gespräch vor dieser Sendung eingeschätzt. Unser nächstes Thema in Europa heute führt uns zunächst in die USA, wo sich Präsident Trump im Streit befindet mit etlichen sozialen Netzwerken. Es geht unter anderem um den Vorwurf, Trump würde durch seine Posts die aktuellen Antirassismus-Demonstrationen anheizen und so Gewalt heraufbeschwören. Ganz aktuell hat deswegen Snapchat entschieden, Trumps Inhalte nicht mehr in einem bevorzugten Bereich für prominente Nutzer anzuzeigen. Und vorher hatte Twitter andere fragwürdige Äußerungen des Präsidenten mit einem Warnhinweis versehen. Ein Novum, das auch mit der Corona-Krise zu tun hat. Denn weil zum mutmaßlichen Ursprung des Virus so viele Falschbehauptungen kursieren, hatte Twitter kürzlich seine Verhaltensregeln verschärft. Beispiele, die zeigen, wie hart im Internet um die Deutungshoheit gerungen wird und wie wichtig es ist, für Nutzerinnen und Nutzer Inhalte auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen zu können. Und damit sind wir in Europa angekommen. Genauer gesagt in Finnland, denn das Land gilt als Vorreiter bei der Bekämpfung von Falschbehauptungen im Internet. Bereits 2014 hat die Regierung eine erfolgreiche Anti-Fake-News-Kampagne gestartet und setzt diese jetzt während der Corona-Pandemie fort. Jenny Roth berichtet.
Wenn nicht gerade Corona ist, hält Jussi Toivonen, wie hier in einem Videomitschnitt an der Universität Jyväskylä, Vorlesungen zum Thema Fake News. Der Kommunikationsspezialist der Regierung tourt regelmäßig durch Finnland und steht dann vor Schulklassen oder Unternehmern und erklärt ihnen, wie die Welt der Fake News funktioniert. Wie erkenne ich, ob ein Twitter-Account echt ist? Oder dass eine Meldung zur Pandemie schlichtweg erfunden ist? Zum Beispiel, dass Corona durch einen 5G-Test in Wuhan entstanden sei. Die Kurse sind Teil einer Anti-Fake-News-Kampagne. Sie wurde 2014 von der finnischen Regierung initiiert und erfährt mit Corona eine ganz neue Aktualität.
Corona hat uns ja auch viele Verschwörungstheorien beschert. Deshalb wollen wir jetzt zum Beispiel mit bekannten Influencern zusammenarbeiten. Sie sollen offizielle staatliche Informationen weitergeben.
Die Medienkompetenz der Finnen hat Tradition. Und seit 2016 sind Fake News auch Teil der Schullehrpläne, die Postmillennials zu digitalen Detektiven ausbilden. Manche Schulen entwickeln zum Beispiel gemeinsam Toolkits mit der finnischen Faktenprüfungsagentur Faktabaari. Der Unterricht ist hier wie dort ziemlich alltagsnah. Die Kleinsten etwa spielen stille Post und lernen so, wie sich Botschaften beim Weitergeben verändern.
Aber Fake News sind auch schon im Kindergarten ein Thema. Ich sehe das bei meinem Kind. In der Kita benutzen sie iPads und die Erzieher erklären ihnen die Welt dahinter. Unsere erste Verteidigungslinie ist der Kindergarten.
Ja doch, man befindet sich im Krieg, sagt Toivonen. Im Informationskrieg. Tatsächlich startete die finnische Regierung ihre Aufklärungsinitiative 2014, nachdem Moskau die Krim annektiert und Rebellen in der Ostukraine unterstützt hat.
Wir hatten damals zunehmend mit Trollen aus Russland zu tun und wollten unsere Beamten schulen, sodass sie Strategien im Umgang mit dieser Bedrohung erarbeiten können.
Um zu lernen, wie das geht, holte man sich internationale Experten für Schulungen ins Land, darunter Jed Willard, Direktor des Franklin Delano Roosevelt Zentrums für globales Engagement an der Harvard-Universität.
Die Angst war vor allem, wenn Russland die Krim erobert, was kommt als nächstes? Es ging um Kriegsfragen.
Auch wenn die Kriegsfrage nicht mehr akut ist. Jed Willard und sein Team arbeiten immer noch mit den Finnen zusammen. Falschinformationen kommen aus der ganzen Welt und sie lauern überall, betont Jussi Toivonen. In Fragen der Einwanderung oder einer möglichen NATO-Mitgliedschaft Finnlands, die Russland ablehnt.
Jeder kann zur Zielscheibe werden, ob Individuum oder Unternehmen. Deshalb müssen wir alle wachsam sein, Verantwortung übernehmen und gemeinsam die Demokratie verteidigen.
Dass es wohl nicht viele Länder gibt, in denen Falschinformationen so strategisch bekämpft werden, hat verschiedene Gründe, glaubt der Harvard-Experte Jed Willards.
Finnland hat ein paar wichtige Superkräfte. Das Land ist zum Beispiel zentral organisiert. Man kann flexibel auf verschiedenen Ebenen zusammenarbeiten. Vor allem aber haben die Finnen großes Vertrauen in die Behörden, in die Wissenschaft. Andererseits ist toll, wie skeptisch sie verdächtige Nachrichten hinterfragen. Wenn jeder Amerikaner verdächtige Infos zu Corona überprüfen würde, wären wir in einer besseren Welt, fast in einer finnischen Welt.
Tatsächlich ist Finnland traditionell eine Vertrauensgesellschaft. Und Corona demonstriert diese Mentalität. Der Großteil der Bevölkerung glaubt etwa Umfragen des Nationalen Statistikinstituts zufolge, dass die Regierung schon alles richtig macht in der Seuchenbekämpfung.
Finnland, Vorreiter gegen Fake News, Jenny Roth berichtete. Könnten Sie selber entscheiden, wie Sie bei Wählerinnen und Wählern ankommen? Die Welt vieler Politiker, sie wäre besser. Können Sie aber nicht und setzen deswegen oft auf politische Berater. Wie groß deren Einfluss sein kann, das zeigt sich gerade unter anderem in Großbritannien. Dort hält Premierminister Johnson an seinem wichtigsten Berater Dominic Cummings fest, obwohl der während des Corona-Lockdowns quer durchs Land gefahren war und dafür massiv in der Kritik steht. Ein ähnliches Standing wie Cummings in Großbritannien genießt Rocco Casalino in Italien. Er gilt als der Mann, der es geschafft hat, aus dem eher unbekannten Juraprofessor Giuseppe Conte einen beliebten Regierungschef zu machen. Jörg Seiselberg stellt uns Rocco Casalino vor.
Es ist, als wenn Jürgen oder Slatko aus der ersten Big Brother Staffel Regierungssprecher von Angela Merkel wäre. Rocco Casalino war ein Star der ersten italienischen Ausgabe der Container Trash Show. Heute ist er Sprecher und Spin-Doktor von Regierungschef Giuseppe Conte. Casalino ist ein absolutes Novum in der italienischen Politik. Dem großen Publikum ist er als Teilnehmer einer Reality-Show bekannt. Er hat keine politische oder journalistische Vergangenheit. Bislang waren die italienischen Spin-Doktors selbst Politiker oder bekannte Journalisten von Zeitungen. Sagt Andrea Carugati, der früher als Korrespondent der Stampa Casalino täglich aus nächster Nähe erlebt hat. Wer im politischen Rum fragt, warum Ministerpräsident Conte nach 3 Monaten des akuten Corona-Notstands in den Umfragen so glänzend dasteht, bekommt als Antwort unter anderem Rocco Casalino. Über den ehemaligen Containerbewohner und heutigen Regierungssprecher sagt der Politikwissenschaftler Andrea Muratore, er hat es geschafft, die Figur Contes zu gestalten als etwas, das vom übrigen institutionellen Kontext getrennt ist. Dabei nutzt er die Methoden der Reality-Show. Jede der kommunikativen Gesten Contes ist zielgerichtet. Bei Conte soll immer eine besänftigende Erzählung transportiert werden, die einer ruhigen Kraft.
Tranquilla.
Conte made by Casalino. Nach seiner Zeit als Big Brother-Kandidat ist Casalino häufig in Talkshows zu Gast, ehe er über die populistische Fünf-Sterne-Bewegung in die Politik kommt. Der mediengeübte Reality-Star nimmt die Pressearbeit in die Hand, als die Fünf-Sterne 2013 ins Parlament einziehen und begleitet den Aufstieg des heutigen Außenministers Luigi Di Maio. Über sich selbst sagt Casalino, ich bin kein Politiker, ich kümmere mich um Kommunikation. Seit Sommer 2018 um die des neuen Ministerpräsidenten Conte. Der ehemalige Rechtsprofessor, politisch bis dahin nicht aufgefallen, kommt als Kompromisskandidat ins Amt. Casalino wird als Strippenzieher zu einem der mächtigsten Männer im Regierungspalast. Das Image des unerfahrenen neuen Regierungschefs liegt in seinen Händen. Er schafft es, mit Conte auf einer leeren Tafel zu malen. Da Conte völlig unbekannt ist, kann er ihn als politische Persönlichkeit sozusagen von Null aufbauen, sagt Carugati, der heute als Redakteur beim Fernsehsender La Sette arbeitet. Jedes Detail der öffentlichen Auftritte Contes, erzählen andere Journalisten, werde vom ehrgeizigen Casalino bis ins Kleinste vorbereitet. Mit Erfolg, sagt Politikwissenschaftler Muratore. Die größte Fähigkeit Casalinos war, eine Erzählung von Conte als vermittelnde, parteiübergreifende Person zu verwirklichen. Auf dieser Basis hat es Conte geschafft, jetzt eine Regierungsmehrheit zu führen, die seiner vorhergehenden völlig entgegengesetzt ist. Casalino, den enge Beobachter als eher unpolitisch beschreiben, wird nach offiziellen Regierungsangaben besser bezahlt als Conte. Interviews gibt er selten, auch eine Anfrage des ARD-Studios Rom ließ er im Sande verlaufen. 2018 stellte sich Casalino kurz in einer Talkshow der Reihe. Damals war ein mehrere Jahre altes Video aufgetaucht, in dem der Regierungssprecher sagt, ihn ekelten Menschen mit Down-Syndrom. Casalino entschuldigte sich und betonte, er sei selbst Diskriminierungen ausgesetzt gewesen, unter anderem als Kind in Deutschland. Mit meiner Familie waren wir als Migranten in Deutschland in den 70er, 80er Jahren, als es nicht leicht war, Italiener in Deutschland zu sein. Jeden zweiten Tag wurden wir als Spaghettifresser beleidigt, wobei Fressen nur für Tiere gebraucht wird. Auch als Schwuler, sagt Casalino, der in der Nähe von Mannheim geboren ist, habe er Gewalt und Diskriminierung erfahren. Gleichzeitig räumte der Regierungssprecher im Reihegespräch ein, er habe in der Vergangenheit auch Fehler gemacht. Ein Wunsch Casalinos, er möchte nicht mehr auf seine Teilnahme an einer Reality-Show reduziert werden.
Der italienische Spin-Doktor Rocco Casalino. Mit diesem Porträt von Jörg Seiselberg endet Europa heute. Ich bin Bastian Rudde und wünsche Ihnen einen angenehmen Tag noch.